Amen. Ist Gott nicht gut? Hat er was an dir getan? Was passiert diese Woche? In diesen Tagen hat Gott dich irgendwo gesegnet, dich irgendwo berührt, dir was Gutes geschenkt, dir ein Wort, eine Inspiration gegeben, irgendjemand, der irgendetwas von Gott bekommen hat. Du bringst mir meinen Lautsprecher.
Wir machen, fortfahren. Mein Thema heute ist, willst du vollkommen werden? Oder was muss ich tun, um ein vollkommener Mensch zu werden? Wir merken, der Mensch ist ein unvollendetes Wesen, dem fehlt es eine ganze Menge. Wenn wir geboren werden, wir können nicht sprechen, wir können nicht laufen, wir können nicht essen, wir müssen gefüttert werden. Wir sind so hilflos. Der Mensch ist ein ganz hilfloses Wesen. Und dann auf dem Weg dorthin, wir werden Stück für Stück erneuert, erzogen, gebildet, wie auch immer. Wir haben dann so viele Erzieher, die uns dann helfen, auf den Weg zu kommen. Wenn du vollkommen sein willst, ist jemand da überhaupt, der vollkommen werden möchte? Oder bist du zufrieden mit dir? Hast alles erreicht, was du wolltest? Oder stehst du erst am Anfang an der Schwelle? Vollkommenheit, was ist das überhaupt? Lass uns mal drüber nachdenken, ein paar Gedanken machen und dann wollen wir auch beten, Herr, hilf mir, vollkommen zu werden. Eigentlich möchte ich zuerst einmal sagen, wir haben in dieser Welt so viele Wendehälse. Wenn die Menschen, wenn wir Deutschland angucken, ein Wendehals nach dem anderen, also gerade im Osten nach dem Fall der Mauer, da gab es so eine ganze Menge Wendehälse. Plötzlich war niemand mehr in der Partei, plötzlich hat niemand mehr mit der Stasi zusammengearbeitet, plötzlich waren alle brav und lieb, alle gingen in der Kirche und waren anständig. Also, und plötzlich, ja, sehen Sie sogar in der Regierung, sitzen auf der Regierungsbank. Ich will ein paar so Gedanken sagen. Leute, die nach der Vollkommenheit streben, nicht alle, die einfach nur dort sind, wo was läuft, wo was passiert oder wo ja Erfolg da ist. Willst du vollkommen sein? Vollkommenheit, was ist das zuerst einmal? Das ist Makellosigkeit, dass man nirgendwo einen Kratzer hat, nirgendwo beschädigt ist, keinen Defekt hat. Aber wenn wir so die Menschen angucken, jeder hat irgendwo einen Puckel oder abstehende Ohren oder krumme Nase. Mein Vater, der war so entsetzt eines Tages, kommt und sagt, Kinder, mit mir stimmt was nicht. Und haben wir gefragt, ja Papa, was ist mit dir los? Meine Nase ist schief. Er hat sich im Spiegel geguckt und hat endlich entdeckt, wir haben das gar nicht gesehen, so wenn man von vorne guckt, aber er hat sich entdeckt, dass seine Nase schief ist. Und von da kam er nicht mehr los und hat gezogen und drum gemacht, also wie die Menschen auf einmal sind. Aber die Nase ist nicht gerade geworden. Und irgendjemand hat dann erzählt, bei jedem Menschen ist irgendetwas defekt. Es gibt keinen Vollkommenen auf dieser Welt. So, was ist Vollkommenheit? Weißt du, es gibt Dinge, die man immer noch verbessern kann und sich noch immer verbessern kann, sich übertreffen kann oder sich selbst noch überholen kann, ob das Optimale aus seinem Leben machen könnte, das ist Vollkommenheit. Heute geht es mir auch ums Herz, dass du ein gutes Herz bekommst und ein vollkommenes Herz. Und ich möchte auf die Geschichte eingehen, ganz kurz und streifen. Da ist der junge Mann, der zu Jesus kommt in Matthäus 19, Vers 16 bis 20. Da ist dieser Mann und sagt, Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Und Meister, was muss ich tun? Und dann sagt Jesus, guter Meister, und dann sagt Jesus, da ist keiner gut auf dieser Welt, sondern nur Gott ist gut, und dergleichen, also geht auf Gott ein, also nur Gott ist vollkommen, und dann kommt auf irgendwo die Stelle, ihr sollt vollkommen sein, denn ich bin euer Gott vollkommen, und der Herr ist vollkommen. Es geht um die Vollkommenheit. Auf dieser Welt ist eigentlich niemand vollkommen. Selbst die Sonne, das perfekteste Wesen, was wir hier in unserem Sonnensystem haben, hat Flecken, manchmal mehr, alle 11 Jahre mehr und weniger. So, das ist die Welt. Hier will ein Mensch wissen, also dieser reiche Jüngling, was muss ich tun, was fehlt mir noch zu Vollkommenheit? Der hat Gesetz gehalten, der hat die 10 Gebote erfüllt, war einwandfrei, also man konnte diesem jungen Mann nichts nachsagen. Aber was ist die Wahrheit? Diese Pilatus-Frage, was ist die Wahrheit? Pilatus hat gemerkt, Jesus steht vor ihm, die Juden klagen ihn an, diesen Herrn Jesus, wollen ihn kreuzigen, weghaben. Und was ist die Wahrheit jetzt? Jesus, bist du die Wahrheit? Oder sagst du die Wahrheit? Sagen die Juden die Wahrheit? Meine Frau hat heute Nacht geträumt, hat mit diesem Gerechten nichts zu schaffen. Was ist da los überhaupt? Was ist die Wahrheit? Du hörst innere Stimmen, du liest vielleicht etwas in einem Buch oder du musst dich irgendwo entscheiden, dann fragst du, was ist die Wahrheit? Was fehlt mir noch? Was ist vollkommen? Der Pilatus weiß nicht, was er mit der ganzen Geschichte anfangen muss. Wem soll er glauben? Viele sind informiert. glauben alles zu wissen und doch, wenn es darauf ankommt, wissen sie doch nichts. Kann man ihnen nicht helfen oder weiß ich nicht. Eigentlich Information schadet nur denen, die sie nicht haben. Information, wenn die zu viel haben, ist auch nichts und zu wenig ist auch nichts. Deshalb, was ist Information, was ist die Wahrheit für mich, für mein persönliches Leben? Zurzeit, wenn wir jetzt den neuen Bundespräsidenten wählen werden, der alte ist weg, ob der jetzt gut oder schlecht war, ist es dahingestellt, aber auf jeden Fall kommt ein neuer. Und was mich schockiert und zum Nachdenken bewegt, alle Parteien, die haben sich so schnell über Nacht sich auf den einen geeinigt, die Presse ist eins, die Medien sind eins, alle sind so eins. Und es ist gefährlich, wenn alle einerlei Sprache führen. Was ist da dran? Wird es wirklich gut gehen? Und wenn ich dran denke, jetzt haben wir zwei Ostler, zwei ehemalige Stasi-Leute dann nachher in der Regierung. Die Frau Merkel war IM, also Informant unter dem Namen Erika. Und der Herr Gauck war EM Larve, war auch ein IM. Und sogar die Stasi-Akten begutachtet, wahrscheinlich hat er seine Akte geschönert und er weiß zu viel über die Frau Merkel. Was ist die Wahrheit? Was wird da gespielt? Was wird da gemacht? Und warum hat die Frau Merkel ihn so abgelehnt? Wahrscheinlich aus Angst, der weiß zu viel. Weißt du, wenn einer zu viel weiß, ist zu gefährlich. Und der könnte gefährlich werden. Und wenn ich daran denke, der Herr Gauck, so unbeschrieben ist er gar nicht, der war Stasi-Mitarbeiter, der durfte einen VW-Bus fahren in der DDR als Pfarrer, der durfte sogar in den Westen reisen und wieder zurückkommen, der hat sogar seinen Sohn in den Westen begleitet, als der ausgewandert ist, also und das ohne große Komplikationen und das zu jener Zeit. Also die Sache ist nicht koscher für mich. Was wird gespielt? Was ist die Gaukelei? Was wird da gespielt? Was ist die Wahrheit? Ist das wirklich so vollkommen und alles so wahr, wie das alles dargestellt wird? Da fehlt doch was. Irgendetwas, was wir nicht wissen, wird gemanagt. Und ganz gefährlich ist es für mich, wenn alle in dieser Welt einer Meinung sind. Und nur ein paar natürlich, auf die kannst du verzichten. Die haben nicht viel zu melden, aber die große Mehrheit, das ist gefährlich. So, für irgendwo liegen da Leichen im Keller, wo keiner weiß, die dann zu gegebener Zeit offenbart werden oder rauskommen. Weh euch, heißt es in der Bibel, wenn alle Menschen von euch wohlreden, das ist der Mann. Aber dass der Mann geschieden ist und dass der Mann kein sauberes Leben geführt hat der ist noch gar nicht geschieden, sondern jetzt will er sich scheiden lassen endlich, nach 12 Jahren. Und dass sein Sohn hat ein Buch geschrieben. Man sollte eigentlich seinen Sohn fragen, denn die Kinder wissen, wie die Eltern sind. Und was viele Jahre hat der Sohn in Hamburg mit dem Vater gar nicht gesprochen, weil er so brutal ist und sagt, ich bin zerbrochen an dem, was mein Vater war. In seinem Buch, so schreibt er weiter. Also wer ihn näher lernen möchte, kennenlernen möchte, der sollte seine Geschichte studieren, die Geschichte seines Sohns und dann auch der Bruder vom Christoph. Von Christian, die Geschichte hier. Weißt du, gut Menschen, die sind nicht alle gut. Was fehlt mir, um vollkommen zu sein? Guter Meister. Wer ist da gut, sagt der Herr. Und wenn ich dann weiterlese in der Bibel, Jesus sagt, wir sollen niemand auf dieser Welt Vater nennen, wir sollen niemand Meister nennen, wir sollen niemand Rabbi nennen. Nur einer ist euer Meister, das ist Gott im Himmel. Das ist Gott im Himmel. Also er ist unser Papa. 91% der Menschen, die glauben, ja, das ist der richtige Mann, er ist bibelkundig, aber dann diese vielen Gedanken, was er so über die Bibel spricht und was er sich über Bibel äußert, die sind da total unbiblisch. Jesus sagt, ich habe es euch gesagt, also warnt von denen, die in Schafskleidern laufen und innen drin reißende Wölfe sind. Bibelfeste Menschen, die wissen, an ihren Früchten soll die sie erkennen. Das ist was fehlt, wenn wir etwas vermissen, wie ist es mit meiner Frucht? Man kann natürlich viel über Leute sagen, aber an der Frucht erkennt man einen Baum, an der Frucht erkennt man einen Menschen. Und was ist die Frucht unseres Lebens? In Lukas 18, Vers 18 heißt es, einer der führenden Männer in Israel, da kam zu Jesus und sagte, du gesegneter Gottes. Und Jesus wehrte ab und sagte, sag nicht, dass ich ein Gesegneter bin, ich bin auch ein Mensch nur und so weiter. Keiner ist gut außer Gott. Gesegneter Mann Gottes. Wir sollten auch vorsichtig sein, was wir über Leute sagen, über Pastoren sagen. Das gilt für mich genauso. Ich predige ja gegen mich selbst hier. Denn wir sind alles Diener Gottes, wir sind alles Boten Gottes, wir sind alles nur Mitarbeiter Gottes und mehr nicht. Wir stehen und wir fallen. Wir kämpfen dann auch, wir haben auch mit der Sünde zu kämpfen, mit Fleisch zu kämpfen, mit Gewohnheiten zu kämpfen und Untugenden zu kämpfen. Und Jesus antwortet, wer ist gut? Nur einer ist gut. Und nur einer. Was willst du mehr von einem Menschen erwarten? Von wem auch immer? Erwarte nichts von Menschen. Das ist also meine Botschaft heute, egal wer es ist. Ob es jetzt ein Pastor ist oder ein Priester ist oder ein Papst ist, egal wer es ist, nur einer ist gut. Das ist Gott. Das ist Gott. Und den, den Gott gut macht. Und Gott ist derjenige, der Menschen gestaltet. Und ich will ja über die Wende Hells noch was sagen. Bleib dabei und pass gut auf, denn es ist schlimm, was wir in unserer Gesellschaft erleben. Weißt du, die Leute, die gehen immer nach dem Wind. Und das ist gefährlich, wenn Menschen nur nach dem Wind gehen, wo was zu holen ist. Dann, weißt du, wenn sie bei den Kommunisten, wenn beim Kommunismus gut geht, dann sind sie beim Kommunismus gut. Ich weiß, unser Bürgermeister, das war ein Jude, wo ich aufgewachsen bin von unserem Ort, das in Russland, das war ein Jude. Aber dann ist sein Kind geboren, was macht er mit seinem Motorrad und Beiwagen, fährt mit seiner Frau zum Priester und lässt das Kind taufen, ist aber in der Partei drin und irgendwie ist er dann angesprochen, dann hat er gesagt, etwas wird wahr sein, etwas wird richtig sein, etwas wird gut sein, entweder das Judentum oder Priester oder die Partei. Und so ist es, die Leute tragen auf mehrere Schultern das Wasser, und weil die nicht sicher sind. Ich habe in Stuttgart einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der hat sich so schön eingeteilt, die Gemeinde. Der war einen Sonntag bei mir, anderen Sonntag war er beim EC, beim Entschiedenes Christentum. Das nächste Mal war er beim Blaukreuz oder in der Landeskirche. Und dann irgendwo bei den Methodisten war er auch noch. Also, und dann der sagte, weißt du, wenn irgendeine Gemeinde wird bestimmt entrückt. Und ich möchte bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. Schlau. Der war schlau. Also ich möchte bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. Eine Gemeinde wird nicht entrückt. Das kannst du vergessen. Da wird nicht diese Gemeinde entrückt und die katholische Kirche entrückt oder die Baptistengemeinde. Nein, da werden einzelne Seelen aus den Gemeinden, aus den Sprachen, aus den Völkern, aus den Nationen, die werden entrückt. Aber nicht eine Gemeinde. Gott wird nie eine Organisation entrücken, sondern einen einzelnen Menschen, der mit Gott steht. Also willst du vollkommen sein? Wirst du vollkommen sein, dieser junge Mann hier? Ich habe die Gebote gehalten von Jugend an, aber Gott geht aufs Ganze. Gott will alles haben. Und er sagt dann, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, nicht der Mission und nicht der Bibelschule und nicht der Kirche und nicht mir, also jetzt Jesus, sondern verschenkst es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Bei Gott geht es um die Wiederherstellung des ganzen Menschen. Das ist die Vollkommenheit. Der ganze Mensch ist kaputt. Und Erlösung ist das ganzheitliche Heil. Also Seele, Geist und Leib. Gott will komplett den Menschen wiederherstellen. Es geht um die Kultur des Menschen, wer sich benehmen soll, wie er mit anderen umgehen soll. Es geht um sein Inneres und es geht um sein Äußeres. Es geht um seine Sprache, es geht um sein Denken. Das ist Wiederherstellung. Gott will alles haben. Gott will nicht nur deine Sünden haben. Die meisten Leute bringen nur ihre Sünden, den ganzen Schrott. Lieber Heiland, mach du was mit diesen Lumpen. Nein, Gott will nicht unsere Lumpen haben und unseren Schrott. Gott will alles haben, mit Haut und Haaren. Und die Knochen will er auch von dir haben. Alles soll dem Herrn gehören. Alles soll dem Herrn geweiht sein. Dein Denken, deine Identität, deine Integrität, was es auch immer ist. Dein Umgang, deine Beziehungen, deine Motivation. Gott will alles haben. Gib mir dein Herz, mein Sohn, meine Tochter. So heißt es in der Heiligen Schrift. Gott will unsere Prinzipien haben. Gott will unseren ganzen Lebensstil haben. In dem Moment, wo du Christ wirst, lebst du anders. Lebst nicht mehr so wie früher. Da ist ein Unterschied zwischen eins und jetzt. Er will deine ganzen Tätigkeiten haben. Alles, was du tust, Gott zu ehren nur noch. Nicht mehr für die Firma, nicht mehr für die Gemeinde, nicht mehr für dich, sondern für Gott. Er will deine Belastbarkeit haben, deine Stärken und deine Schwächen. Er will deine Zuverlässigkeit haben, deine Treue, deine Hingabe, deine Bereitschaft, deine Verfügbarkeit. Gib mir dein Herz. Gott will es uns ganz haben. Und da will er alles wiederherstellen. Denn wir sind vermurkst. Wenn du genau anguckst, von Haus aus, von der Familie her, von der Entwicklung her, von der Gesellschaft her, wir sind verzogen, verstümmelt, wir sind verloren. Deshalb diese Wiederherstellung geht es ums Ganze. Und Gott macht keine halben Sachen. Deshalb nur sich zu wenden, einmal so und das nächste Mal so, du kannst sowieso nicht verleugnen. Die Kommunisten sagen, gib mir ein Kind bis 5 Jahren und es gehört uns. Also, Das, was in einem Menschen drinsteckt, in seine Jugend, was ihm eingeimpft wurde, was ihm vermittelt wurde, das bleibt bis im Alter, das kommt dann raus, spätestens im Alter. Aber Gott sagt hier, Evangelium, das ist ein Teil des Evangeliums, der Vollkommenheit oder der Vollendung. Siehe, ich mache alles neu. Ist das nicht toll? Gott macht alles neu in unserem Leben. Eine neue Schöpfung sind wir, wie es Paulus in den Korintherbrief schreibt. Ist jemand in Christus eine neue Schöpfung? Weißt du, dann gibt es dich nicht mehr. Weißt du, in deiner Haut steckt jetzt jemand anders drin, Jesus Christus. Das ist dieses neue Werden. Gott macht alles neu, er repariert nicht. Sogar Jesus sagt nicht, man flickt da alten Schlauch und ein paar neue Lappen draufkleben oder so einfach so ein bisschen flicken. Gott macht kein Flickwerk. Gott sagt, ich mache alles neu oder gar nicht. Alles neu oder gar nicht. Dass nur etwas verbessert wird, dass ich jetzt weniger lüge, dass ich weniger stehle, dass ich weniger dies und jenes mache. Nein, das ist, Gott ist nicht ein Verbesserer. Wir haben genug Weltverbesserer. Gott ist der schafft von Anfang was ganz Neues. Er sagt, das ist kaputt, lass es bleiben, lass die Hände weg, ich mache alles neu. Und er fängt bei Null an. Bekehrung, liebe Freunde und Geschwister, Bekehrung ist Null an, mit Null anzufangen, mit gar nichts, mit ja, aus dem Nichts schuf Gott damals Himmel und Erde und Gott schafft auch jetzt aus dir was total Neues. Also, Erlösung ist mehr als nur Sündenvergebung. Es ist, dass die Altlasten alle abgenommen werden, das ist klar, das ist wichtig zuerst, sonst kann man gar nichts machen. Da wird eine Baugrube ausgehoben und da wird was Neues gemacht. Gott will alles übernehmen. Er übernimmt deine Schulden, auch da, wo du schuldig geworden bist. Und wir haben sehr viel Dreck abstecken. Lass uns ganz ehrlich sagen. Lass uns da nicht sagen, bei mir nicht. Ich bin gut. Aber wir haben alle Dreck am Stecken. Lass uns ehrlich sein. Eigentlich mit dem können wir nicht ins Reich Gottes hinein. Das können wir gar nicht mitnehmen. Da klebt so viel an unseren Händen, so viel Blut, so viel Schuld, so viel Negatives. Alle Bereiche des Lebens sollen erneuert werden. Durch die Gnade Gottes. Wir sollen eine neue Identität sein. Du legst deinen alten Namen ab. Deine alte Adresse, du tauchst unter und fängst mit Gott was ganz Neues an. Das ist die neue Schöpfung. Dass nicht mehr du lebst, sondern Christus lebt jetzt in dir, wie Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17. Neuer Himmel, neue Erde, neues Jerusalem, neue Welt, neue Zusammensetzung, neues Denken, neue Orientierung, neue Motivation. Du hast plötzlich auch einen neuen Gott. Weißt du, vorher hast du den Teufel als seinen Herrn gehabt. Da bist nach seiner Pfeife getanzt. Hast getanzt und hast gemacht. Aber jetzt ist Gott dein Herr. Jesus Christus und der Heilige Geist. Jetzt hast du plötzlich neue Brüder und Schwestern. Die alten Freunde sind nicht mehr deine alten Freunde oder Bekannten. Jetzt kennst du neue Leute. Jetzt gehörst du zu einer anderen Familie. Ist jemand in Christus, was alles neu geworden? Du wohnst nicht mehr im Slum der Sünde und der Welt. Das Alte ist aufgelöst. Alles gekündigt und manchmal braucht es seine Zeit, bis das alles so abgehakt ist. Stell dir mal vor, es muss alles verändern. Da musst du die Versicherung kündigen, da musst du die Zeitung kündigen, da musst du Radio kündigen, da musst du Fernsehen kündigen. Du kündigst alle Kontaktstellen, mit denen du bisher verbunden warst und denen du gezahlt hast und denen du gedient hast. In der Bibel haben wir eine interessante Geschichte und die war kein Wendehals. Die Ruth, sie ist Witwe, Naomi, ihre Schwiegermutter ist auch Witwe und die sagt, also ihr könnt hier bleiben, Mädels, bei den Moabitern, aber ich gehe wieder zurück nach Bethlehem und dann sagt die Ruth, ich gehe mit dir. Dein Gott soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Das war eine radikale Entscheidung. Sie ließ alles zurück. Ihr Vaterhaus ließ es zurück, sie hat alles verlassen und sie ist zurück nach Bethlehem gegangen mit der Naomi. Dein Gott ist mein Gott, dein Volk ist mein Volk. Das war etwas Radikales. Stell dir mal vor, sie hätte es nicht getan, was wäre aus ihr geworden. Ihre andere Schwägerin, sie ist geblieben, sie sagt, ich bleibe bei meinem Volk. Und die ist untergetaucht, aber jetzt die Ruth, aus der ist die Mutter oder die Großmutter Davids geworden, aus der ist sogar, oder die ist sogar in der Linie Jesu, im Stammbaum Jesu integriert, weil sie sich für Gott entschieden hat. Sie vergaß ihre Geschichte, sie vergaß ihre Witwenschaft, sie vergaß ihre Traurigkeit. Sie hat einen Neuanfang gemacht. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Es war kein Wendehals. Es war eine radikale Entscheidung Und sie wusste auch nicht, die beiden Frauen, es waren arme Frauen, sie wagten etwas ganz Neues. Sie wussten nicht, wie geht es weiter, kommen wir dort an, ist es dort besser wie hier und so weiter. Aber sie haben ihr Wohnort verändert, sie haben ihre Umgebung verändert, sie sind regelrecht ausgewandert wieder aus Moabiterland. Sie haben nach vorne geschaut und nicht nach hinten. Und das ist also mit Gott wandeln, in der Vollkommenheit nachjagen, komme ich um, so komme ich um. Also das ist eine ganz klare Entscheidung, eine radikale Entscheidung. Willst du vollkommen sein? Kannst nicht spielen. Ich probiere das mal. Vielleicht geht es gut, vielleicht geht es auch nicht gut. Das ist nicht experimentieren, ist eine Entscheidung auf Leben und Tod. Und sie gab ihrem Leben einen neuen Inhalt. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Dann sagt die Naomi, ja, unser Verwandter da, der hat noch keine Frau, aber vielleicht wärst du was für sie. Und weißt du, diese Schwiegermutter versucht jetzt noch zu vermitteln, vielleicht nützt da was. Und sie geht aufs Feld und sie arbeitet beim Boas und sie bewährt sich beim Ehrenlesen. Sie liest das, was die anderen liegen gelassen haben. Sie ist also bescheiden, sie ist nicht Hochstaplerin. Sie will nicht gleich die ganze Welt erobern und sie vertraut Gott. Gott wird mich weiterführen. Mein Gott ist, oder dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Gott wird schon irgendwie was machen. Und sie geht der Spur Gottes und sie verlässt sich auf Gott, dass Gott sie nicht zuschanden werden lässt. Wie werde ich vollkommen? Weißt du, ich muss einen Traum haben, eine Vision haben, eine Schau haben für mein Leben. Und dann muss ich die konsequent ausleben. Und ich kann nicht einmal so und einmal so. Niemand kann zwei Herren dienen. Niemand kann zwei Träumen nachfolgen. Niemand kann zwei Ziele verfolgen. Dann weißt du natürlich, soll ich das oder soll ich das? Die neue Schöpfung, die hat auch einen neuen Schöpfer, einen neuen Meister. Da wird alles jetzt neu gemacht, ganz anders, nicht mehr so wie früher. Willst du vollkommen sein, musst du alles zurücklassen. Wenn ich an so manchen Heiligen denke, auch aus der Kirchengeschichte, die haben das vorgemacht. Die haben alles verkauft, alles aufgegeben, alles verschenkt zum großen Teil und sie sind lieber in der Wüste gegangen und mit null angefangen. Wenn du vollkommen werden willst, musst du ganz von vorne anfangen in deinem Leben. Nicht, weil ich war schon immer christlich. Nein, du warst immer Heide von Haus aus. Wir sind alle als Heiden geboren. Auch wenn wir christlich getauft worden sind oder in christlichen Familien aufgewachsen sind. Das macht gar nichts. Wir sind alles Heiden gewesen. Wir waren mal Sünder, wir waren mal ohne Gott, wir waren mal ohne Glauben. Und jetzt fange ich mit Gott und Glauben an. Und sie hat Erwartungen, dass sie jetzt nach Israel, nach Bethlehem geht. Jetzt ist der neue Herr, der neue Gott, ihr Führer, ihr Versorger. Jetzt vertraut sie dem Herrn. Also wir müssen zuerst einmal einen radikalen Herrschaftswechsel vornehmen in unserem Leben, um vollkommen zu werden. Jetzt ist nicht mehr der Teufel mein Herr, nicht mehr der Materialismus bestimmt mein Leben, nicht mehr die Menschen bestimmen mein Leben, nicht einmal ich selbst bestimme mein Leben. Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Hast du dein Leben in der Hand? Ich wurde nicht gefragt, als ich geboren wurde und ich werde auch nicht gefragt, wann ich sterben will. Also ich werde überhaupt nichts gefragt. Ich bin nicht gefragt worden, willst du Mann oder Frau werden? Also in den meisten entscheidenden Fragen des Lebens bin ich gar nicht gefragt worden. Und trotzdem lebe ich und muss mein Leben leben und gestalten. Und jetzt kann ich jetzt Kind Gottes werden. Und ist jetzt jemand in Christus, er ist eine neue Schöpfung. Wenn ich den Apostel Paulus dann höre und lese, da ist weder Mann, da ist noch Frau, da ist weder Jude noch Grieche. Also ich bin nicht gefragt, wolltest du bei der deutschen Rasse geboren werden, wolltest du bei der jüdischen Rasse geboren werden. Bin nicht gefragt, zu welchem Volk ich gehören will. Aber jetzt kann ich mich entscheiden. Und deshalb, diese neue Schöpfung ist, und der Weg zur Vollendung und Vollkommenheit ist, ich entscheide jetzt. Jetzt lebe ich anders. Jetzt lebe ich mit Gott. Ich kann natürlich auch ohne Gott leben, wie bisher. Jetzt lebe ich ein anderes Leben. Jetzt richte ich mich nach der Bibel. Jetzt habe ich andere Erwartungen. Jetzt habe ich andere Ziele. Zuerst wurde ich gelebt. Du musst in die Schule gehen. Ich bin nicht gefragt worden, will ich in die Schule gehen oder nicht. Ich wurde getrieben. Meine Mutter nahm an der Hand, hat mich hingebracht und abgesetzt. Und abgehauen. Und ich habe geplärrt. Das weiß ich noch, wie heute mein erster Schultag. Ich bin einfach in der Schule abgeliefert worden. Und dann nachher, als die Schule fertig war, bin ich abgeholt worden wieder. Ich wollte nicht in die Schule gehen. Also du siehst, also ich bin überhaupt nicht gefragt. Und dann, was für einen Beruf sollst du lernen? Ich habe mehrere Berufe probiert. Was für Beruf ist einem am besten geeignet? Das, was ich lernen wollte, habe ich nicht bekommen. Und dergleichen. Und ich musste, man wird gezwungen. Du musst Deutsch sprechen. Ich habe Deutsch nicht gelernt. Deutsch war nicht meine Muttersprache. Du siehst also, wir werden im Leben so viel gezwungen, aber dann treffen wir eine Entscheidung. Und dann sagen wir, das mache ich. Das ist mein Weg, den gehe ich. Und dann musste ich mich für Christus entscheiden. Und ich habe mich für Christus entschieden. Und jetzt lebe ich mit Christus. Und möchte mein Leben nicht zurücktauschen. Das war meine Entscheidung. Meine private, persönliche Entscheidung. Ich gehe diesen Weg. Und ich werde Gott dienen. Das war auch meine Entscheidung. Niemand hat mich gezwungen. In meinen Berufe. Du musst jetzt einen Beruf lernen. Alle Jungs lernen Beruf. Und dann habe ich nur das nächstbeste gelernt oder bekommen als Werkzeug im Werkzeugbau, als Werkzeugmacher. Das war das Erste, was ich gelernt habe, weil mir fiel nichts mehr anders ein, was ich lernen sollte. Aber dann, als ich dann Kind Gottes wurde, dann mein Leben, mein Schicksal in meine Hand genommen habe, habe ich gedacht, guck mal, was willst du eigentlich werden? Wozu bist du geboren? Du bist jetzt Christ. Und warum bin ich Christ eigentlich? Nur zu sitzen und da ein Stündchen abzusitzen. Unsere Gemeinde, unser Gottesdienst in unserer Gemeinde waren immer, also wir, die Stundisten, die haben genau eine Stunde, der Gottesdienst lief genau eine Stunde und dann war es vorbei. Konnte schon den Wecker stellen. Nach einer Stunde war alles vorbei, ist jeder nach Hause gegangen, so wie er gekommen ist. Aber ich habe mich entschieden, ich will mit Gott leben, ich will für Gott arbeiten, ich will was verändern. Und ich habe gemerkt, als von außen kannst du nichts verändern, du musst ein Insider sein. Du musst einer davon, von diesen Leuten sein. Weißt du, nur von draußen kritisieren, das können alle, aber selber was zu verändern, was zu unternehmen, du musst ein Teil der Sache sein, der Gemeinde, der Gemeinschaft, der Familie. Nur dann kannst du von innen was verändern. Und alle Veränderungen passieren immer von innen und nicht von außen. Vergiss also, wenn du die Welt verändern willst, fang an, dich selber zu verändern. Dann wirst du verändert werden. Also, und das war für mich ganz klar, ich muss mich selbst verändern. Wenn Gott mich verändert, dann kann ich Stück für Stück auch andere verändern. Und andere beeinflussen. Was ist der Wille Gottes? War für mich dann diese große Frage für mein Leben. Ich will vollkommen sein. Ich will nicht so ein Leben leben, nur dem Geld nachjagen. Dann habe ich mich entschieden, Prediger zu werden. Denn irgendwo wurde mir ganz klar, vom Geld lebt der Mensch nicht allein. Man braucht Geld, aber Geld ist nicht alles. Und dann irgendwo habe ich dann trotzdem, ich war Pastor und doch irgendwelche Geschäfte noch gemacht nebenbei, also gute Geschäfte. Und dann hat Gott zu mir gesagt, du wirst nur gemästet und geschlachtet nachher. Und das war für mich klar, ich jage nicht dem Geld nach, auch wieder eine Entscheidung. Weißt du, man denkt manchmal, ich treffe nur eine Entscheidung in meinem Leben. Nein, aber ich muss permanent Entscheidungen treffen, fast jeden Tag. Das Leben besteht aus lauter Entscheidungen. Willst du vollkommen sein, du musst tagtäglich neue Entscheidungen treffen. Und dann ist die Frage, wer beherrscht mich dann? Von wem lasse ich mich beherrschen? Wer kontrolliert mich und kontrolliert meine Gedanken? Und dass ich Gott so diene, wie ich diene, ist eine Sache. Gott hat zu mir gesagt, du musst demütig sein, aber lass dich nicht kontrollieren. Lass dich nicht beherrschen. Auch nicht von Menschen, auch nicht von Organisationen, auch nicht von Vorgesetzten. Ich soll demütig sein. Und wir sind Brüder und Schwestern. Aber dass Menschen einen kontrollieren, mach das, mach das, mach das, mach das. Nein, Gott muss einem selber sagen, was gemacht wird und nicht gemacht wird. Und mein Herz muss mit einverstanden sein, ob ich das mitmache oder nicht. Ob meine Mittel mitgehen oder nicht. Oder meine Fähigkeiten, meine Talente, meine Gaben. Ich muss ja haushalten. Viele Leute verausgaben sich und brennen dann am Schluss aus. Weil sie nicht haushalten mit ihren Kräften. Gott hat uns Verstand gegeben und wir sollen unseren Verstand gut gebrauchen. Und ich habe mich entschieden, meinen Verstand zu gebrauchen. Willst du vollkommen sein? Du, das Gebiet ist so groß. Das schaffst du nicht von heute auf morgen. Und ich bin sicher, ich muss euch auch ehrlich sagen, vielleicht bis heute habe ich noch nicht alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe. Aber ich weiß, ich bin auf dem Weg dorthin. Und ich arbeite täglich daran. Die Bibel sagt, oder Paulus sagt, ich jage nach dem vorgesteckten Ziel. Nicht, dass ich schon ergriffen hätte, aber ich jage nach diesem Ziel. Wahre Heilige, wahre Vollkommen, ich werde morgen über die Heiligen noch sprechen. Wie wird man ein Heiliger oder ein Heiliger der Zukunft? Also nicht Heilige von damals, von früher, sondern Heilige von heute. Heute ist nur mal ein Teil die Vollkommenheit. Aber diese vollkommenen Menschen lassen sich nicht von anderen beherrschen. nicht von der Sünde beherrschen. Römer 5, Vers 20 und 21. Sie lassen sich nicht von ihren Gefühlen kontrollieren. Und ich musste das lernen. Das ist ja eine ganz schwierige Sache. Weißt du, mir läuft öfters so eine Laus über die Leber. Oder tritt jemand auf die Hühneraugen und beleidigt und kränkt und so weiter. Und ich muss meine Gefühle unter Kontrolle haben. Das ist nicht leicht. Das kocht. Ich möchte am liebsten explodieren. Am liebsten möchte ich Gewalt anwenden, alles rausschmeißen, hinschmeißen und weglaufen und sonst noch was. Aber bleibe ruhig, bleibe demütig, aber lass dich nicht beherrschen. Lass dich nicht kontrollieren. Weißt du, bleibe unter der Gnade Gottes. Auch wenn du nicht alles schaffst, du siehst manchmal so viele Probleme. Ich könnte jeden Tag 10 Leserbriefe schreiben oder Zeitungsartikel oder sonst was. Das würde ich machen, wenn ich nichts zu tun hätte. Wenn ich in Rente mal gehe, vielleicht mache ich das. Einfach, dass ich da immer nur argumentiere. Ich könnte so viel den Leuten sagen, was falsch ist und wo falsch läuft. Man liest und hört zu viel und so weiter. Aber du musst still sein und du musst einfach Gott vieles überlassen. Auch das gehört zur Heiligung, dass man vieles Gott überlässt. Herr, ich kann nicht die Welt verändern. Ich bin nicht Mutter Maria, ich bin nicht Mutter Teresa und ich bin nicht der Heiland, ich bin nicht der Messias. Ich muss auch dir einiges überlassen. Herr, ich kann die Welt nicht verändern. Da gibt's so viele Wendehälse, jetzt könnte es gegen alle wettern. Aber ich kann das nicht, ich muss Gott überlassen. Und Gott wird mit allen fertig. Und ich sehe so viel Übel, ich sehe so viel Fleischliches, so viel Menschliches, so viel Geistloses, das man verändern könnte. Und dem sollte man was sagen, und dem sollte man was sagen, und dem sollte man die Leviten verlesen, und dem sollte man die Leviten verlesen, und da sollte man drohen. Was soll ich? Da kann ich mich nur streiten. Und ich bin nicht zum Streiten da, ich bin zum Reich Gottes bauen da. Ich bin, um die Liebe Gottes weiterzugeben. Da, wie wird man vollkommen? Indem man stille wird. Indem man ruhig wird, gelassen wird, getrost wird. So, der vollkommene Mensch, der verkauft alles, lässt alles los, der nimmt sich selbst nicht mehr wichtig. Das ist Vollkommenheit. Wir nehmen uns viel, viel zu wichtig. Wir denken, wenn ich das nicht mehr mache, geht die Welt zugrunde. Wenn ich nicht das tue, das ist meine Krankheit. Also ich repariere meine Wohnung am liebsten selber. Denn wenn ich vermurkse, dann weiß ich, ich habe es gemacht. Und dann muss ich niemand anders schimpfen. Kann ich nur mich selber schimpfen. Aber so ist es. Wir wollen immer Perfektionisten sein. Immer alles vollkommen machen. Die Menschen, die Vollkommenheit nachjagen, die lassen keinen Geist, keine Macht über ihr Leben herrschen, sondern sie und unterwerfen sich Gott, sind Gott hingegeben. Und das ist noch eine Sache, die wir als Christen hier im Westen lernen sollen. Sich Gott ergeben. Sich Gott ergeben. Einfach Gott überlassen die Dinge. Die Heiligen Gottes, die leben nach dem Gesetz des Todes, sie sind gestorben. Sie sind ausgewandert. Sie sind nicht mehr da. Sie regen sich nicht mehr auf über die Sachen. Sie reden nicht mehr über die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist tot für sie, erledigt. Und da ist oft ein Punkt noch, warum wir noch nicht vollkommen sind. Wir hängen noch zu viel an unserer Vergangenheit. Wir gucken immer wieder, ach, was hat er mir angetan? Und so weiter. Was hat, wie er mich beleidigt hat, wie er mich gekränkt hat, wie ich mich in die Pfanne gehauen hat, wie ich mich verraten hat, dieser Judas da. Und wir hängen so viel an der Vergangenheit noch, anstatt dass wir abhaken und weitergehen. Das Leben geht weiter. 5 Sekunden weiter ist das Leben inzwischen schon jetzt gegangen, also da ist so viel passiert. Und selbst wenn es nichts passiert, das Leben geht weiter. Wenn du im Bett liegen bleibst, das Leben geht weiter. Oder wenn du auf die Barrikaden gehst, das Leben geht weiter. Wenn du tot bist, das Leben geht auch weiter. Nimm dich nicht so wichtig. Willst du vollkommen sein? Nimm dich nicht so wichtig. Schau auf die Ewigkeit. Fang an, für die Ewigkeit zu leben. Also die Menschen, die vollkommenen Menschen, willst du vollkommen sein? Die Menschen der Heiligkeit Gottes, die lebten immer für die Ewigkeit. Weißt du, das Leben dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit, oder die Leiden dieser Zeit sind nicht wert der Herrlichkeit. Die Krankheit dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit. Der Mangel, die Armut dieser Zeit ist nicht wert der Herrlichkeit. Wir leben für die Ewigkeit. Der vollkommene Mensch weiß, ich habe noch ein ewiges Leben, ich habe noch ein anderes Leben. Und weißt du, wir haben ein endloses Leben. Warum soll ich mich jetzt hier mich so kaputt machen mit diesem Leben? Ich habe noch eine ganze Ewigkeit vor mir. Und das, was ich hier nicht erledige, das werde ich in der Ewigkeit weitermachen. Da werde ich weiter an der Sache basteln und mein Patent erfinden. Oder was sonst noch. Werde ich an diesem Bauwerk weiterarbeiten und vollenden, was ich hier unvollendet zurücklasse. Weißt du, der wahre Gläubige, der weiß, ich werde auferstehen. Und das ist wichtig, dass ich nicht alles hier erledigen muss. Dass ich hier alles abhaken muss und das habe ich gemacht, das habe ich gut gemacht. Herr, ich habe die Gebote gehalten von Jugend an. Gott fragt nicht, hast du die Gebote gehalten? Guck mal, Jesus hat sich gar nicht interessiert, ob er die Gebote gehalten hat oder nicht. Und was ist mit dem, weißt du, der wusste ganz genau, der hat nicht alle Gebote gehalten. Der war lieblos, bestimmt, war egoistisch, war selbstsüchtig. Der hat noch so viele andere Probleme gehabt. Gott war nicht an erster Stelle, schon das erste Gebot meines Erachtens hat er schon übertreten, denn er war Materialist. Sein Herz hing am Geld und nicht an Gott. Also schon das, du sollst keine anderen Götter haben, das Gebot hat er perfekt übertreten. Und er war ein Pharisäer. Das habe ich von Jugend auf gehalten. Also fromm, meine Erziehung, ähnlich wie der Apostel Paulus. Ich war ein Pharisäer von Pharisäern, bis Gott ihn zerbrochen hat. So, die Vollkommenen haben eine ganz andere Ausgangsbasis. Sie leben allein von der Gnade Gottes. Sie wissen, der Herr hat das gute Werk in mir angefangen und jetzt wird er weiterführen. Er wird es zu Ende bringen. Er wird es vollenden. Und Gott macht den Unterschied bei einem. Die alte Schöpfung ist vorbei. Die alte Schöpfung wurde disqualifiziert. Schmeiß doch weg. Gib doch. Das ist wertlos. Das nimmst du sowieso nicht mit. Du nimmst weder dein Haus mit, noch dein Auto mit, noch deine Klamotten, noch deine Titel. Du nimmst gar nichts mit in der Ewigkeit. Du bist dumm auf diese Welt gekommen und wirst dumm auch wieder in die Ewigkeit gehen. Oder an der Stelle sagt, nackt, mit nichts. Weißt du, alles ist Haschen nach Wind, schreibt der Salomo in seinem Prediger. Das ist alles. Deshalb, in dem Moment, wo du dich bekehrst, wird der alte Adam durch Jesus ersetzt. Da kommt Jesus, oder die alte Eva wird jetzt durch Jesus ersetzt. Plötzlich bist du eine neue Schöpfung. Du bist zwar du, deine Haut, das bist du noch, die Schale. Weißt du, Jesus hat das Judentum ersetzt, er hat das Heidentum ersetzt. Der Mensch ist durch Jesus Christ geworden. Er ist nicht mehr Mensch, er ist jetzt ein Gesalbter Gottes, ein Kind Gottes, ein Eigentum Gottes. Ist jemand in Christus eine neue Schöpfung? Weißt du, es ist nicht nur, dass du jetzt neu beschriftet bist, jetzt ein Heiliger. Nein, da ist der Inhalt anders. Nicht nur die Etiketten. Eine neue Welt, ein neuer Kosmos ist entstanden. Plötzlich, du tickst anders. Ach, lass sie machen und winkst ab und gehst fröhlich deine Straße weiter. Lass sie machen. Weißt du, viele sind nur christlich beschriftet. Christ. Sie heißen Christen, aber sie sind keine Christen. Der Inhalt ist, was es ausmacht, nicht das Etikett. Du kannst dein Etikett dir sparen, weil Gott interessiert sich nicht nach den Etiketten. Er fragt nach der Frucht, nach dem Inhalt. Was ist der Inhalt? Die Vollkommenen, die Wiedergeborenen, die Heiligen Gottes, die gehen einen ganz neuen Weg. Die sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Sie sind nicht mehr die Alten. Wenn du dein Leben anguckst, bist du noch immer der Alte, die Alte von früher? Ach, weißt du, bei uns muss sich viel verändern. Unser ganzes Outlook und Inlook, das muss sich alles verändern. Und das ist das ganze Umlook. Alles muss sich bei uns verändern. Und zwar ganz gründlich. Nicht nur, dass wir unseren Hals da ein bisschen gewendet haben wie der Specht. Wie ein Vogel, Wendehals. Also nur jetzt eine andere Richtung. Weißt du, Gott will sein Leben in unser Leben übertragen. Und das ist Vollkommenheit. Nicht mehr ich lebe, sondern jetzt lebt Christus in mir. Was das wohl bedeutet. Die erste Rate ist schon angezahlt. Der Heilige Geist, das Pfand ist uns gegeben worden. Weißt du, da auf dein Leben ist schon was gebucht, auf deine Existenz ist was gebucht, da wird, ist Gott drauf geschrieben, ein Eigentum des Herrn. Und jetzt liegt an deiner Reaktion, was du daraus machst. Diese Reaktion ist, dass du sagst, danke Jesus, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin versetzt an himmlische Örter, ich habe schon Türschild im neuen Jerusalem, mein Name steht im Buche des Lebens, dass du Gott dankst. Deshalb sagt Jesus, freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind. Weißt du, das ganze religiöse Zeug, dass euch Krankheiten untertan sind, dass euch Schwierigkeiten untertan sind, das ist nicht Christsein. Christsein ist, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben steht. Ob wir daran glauben oder nicht, ist egal. Aber so ist es, das ist entscheidend. Das ist ausschlaggebend. Oh, Herr, uns sind die Dämonen untertan. Die Dämonen, die sind untertan und sowieso, da brauchst du gar nicht groß denken. Weißt du, Jesus ist noch nicht einmal gestorben gewesen. Jesus ist noch nicht einmal auferstanden gewesen. Jesus ist noch nicht, der Heilige Geist ist noch nicht einmal gekommen. Den noch nicht erlösten Jüngern sind sogar Dämonen untertan. Und ich bin überzeugt, auch den nicht erlösten Menschen sind Dämonen untertan. Ich sage nicht zu viel. Das ist rein. Du musst nur Zivilcourage haben, Selbstkontrolle. Und dann sind schon die halben Teufel schon untertan dir. Du kannst dich schon beherrschen. Also es ist schon ein Dämon, wenn man sich nicht beherrschen kann. Weißt du, da muss nicht Golgatha groß geschehen. Und da muss nicht das noch. Dämonen, wenn du starken Willen hast, mit deinem Willen steht und fällt alles, dann kannst du sagen, ich ärgere mich nicht. Puh. Halleluja, singst, nimmst dein Akkordeon und klimperst. Oder deine Mundharmonika. Und bist fröhlich. Weißt du, da brauchst du nicht unbedingt Jesus. Ich sage das bitte nicht erschreckend, aber das will ich sagen. Das war nämlich alles vor Pfingsten, vor Ostern, wo das passierte. Uns sind die Dämonen untertan. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Erlösung passiert nur durch Jesu Tod, Jesu Auferstehung und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Das ist ausschlaggebend und das ist das Größte. Und dann liest man Matthäus 25. Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen das und jenes getan? Und was sagt der liebe Meister? Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr denn? Wo kommt ihr her? Was seid ihr für Volk? Ihr seid mir noch nie begegnet. Ja, hast du nicht gesehen? Wir haben zusammen gegessen, zusammen geredet, zusammen war ich in deine Gottesdienste. Und ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du siehst also, worauf der Herr schaut. Der schaut auf das Herz, auf das Innere, auf den Geist, auf die Liebe. Und die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Die kannst du nicht fabrizieren. Du kannst Liebe nicht fabrizieren. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst. Du kannst bestimmte Leute nicht lieben und wirst auch nicht lieben im Fleisch. Aber wenn der Heilige Geist auf dein Leben kommt, dann kannst du sogar den Teufel lieben, wenn es sein muss. Ist das hart, was ich sage? Also den Beelzebub, den Bösen. Jesus hat den Judas geliebt, musst du vorstellen. Und der war vom Teufel besessen. Der hat ihn geküsst sogar. Da kannst du deinen Erzfeind lieben. Und das ist unser Erzfeind. Aber das muss er nicht. Niemand muss den Teufel lieben. Aber ich will das ganz drastisch und plastisch sagen, dass du das verstehst. Die Liebe Gottes ist es, die uns befähigt, das Unmögliche, sogar unsere Feinde zu lieben. Weißt du, wenn jemand seine Freunde liebt, da brauchst du nicht den Heiligen Geist. Aber deinen Feind zu lieben, dazu brauchst du den Heiligen Geist. Und das ist Vollkommenheit. Dass du den Feind liebst und auf dem Haupt deines Feindes feurige Kohlen sammelst, der dein Haus dir anzünden will, dir das Auto dir stehlen will, die Frau oder den Mann ausspannen will, dass du feurige Kohlen auf diese Person sammelst. Und sagst, ich liebe dich. Und du würdest am liebsten anspucken, ankratzen und was weiß ich, was du machen würdest. Aber das kannst du nur, wenn der Heilige Geist dich dazu befähigt. Von dir aus kannst du gar nichts. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist der Schritt zur Vollkommenheit, dass man so seine Ohnmacht anerkennt. Und eingesteht, du, ohne Gott, ohne Heiligen Geist, ohne Jesus, ohne der Salbung kann ich gar nichts. Was ist Vollkommenheit? Ja, das habe ich alles von Jugend gehalten. Sei doch ehrlich, du hast von der Jugend gar nichts gemacht. Dein Herz ist von Jugend an böse gewesen. Also so böse warst du vielleicht gar nicht, aber du warst schon schön grantig und ungehobelt und gehässig und vielleicht auch gemein. Das hat bloß niemand gesehen und niemand gespürt, aber du weißt, was das Herz ist böse von Jugend an. Sogar kleine Kinder können ganz schön böse sein. Ich weiß gar nicht, wo die das lernen, aber der Teufel ist wahrscheinlich da. Der lehrt sie. Deshalb, dieser alte Adam muss ausgetauscht werden durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Nur dann klappt es. Gott will sein Leben in dein Leben übertragen und dass du plötzlich so mehr und mehr merkst, nicht ich lebe, sondern er lebt jetzt in mir. Der Heilige Geist lebt in mir. Und wenn du dann anguckst, also früher hätte ich das nicht tun können, hätte ich nicht geschafft zu vergeben oder zu vergessen. Du hast bestimmt ein paar Sachen in deinem Leben, die du nicht vergessen kannst. Und das ist, was dich verfolgt. Das, was du hinter dir so schleppst. Das ist, was dein Leben belastet. Das ist, was dir die wirklichen Probleme ausmachen. Aber jetzt, etwas Neues ist im Werden. Ich kann jetzt immer mehr. Ich kann jetzt schon wenigstens angucken und einen guten Tag sagen. Der Person. Von Schwegel, das Vergeben ist noch nicht so, da ist noch nichts drin. Aber ich kann jetzt wenigstens angucken und ich kriege keine Gefühle, da steigt nicht was hoch in mir. Ich weiß, manche Leute, wenn die Gnade Gottes nicht über ihr Leben ist, wenn du denen begegnest, die gehen auf der anderen Straßenseite. Ich kenne sowas. Verstehst, wenn Gott aber dir Menschen bearbeitet, dann gehen sie in die Arme, fallen dir um den Hals und küssen dich. Aber das kann nur die Gnade Gottes, bewirkt die Gnade Gottes. Aber sonst, sie gehen aus dem Weg. Und deshalb ist es, warum manche Leute die Gemeinde verlassen und sagen, ja, da halte ich nicht mehr aus, da gehe ich woanders. Aber ich sage dir eines, woanders findest du wieder solche Leute. Die sind überall. Der liebe Gott hat einige Kopien davon. Und er weiß die Sätze. Und wenn du woanders hingehst, ich warne dich, da sind noch schlimmere Leute, als was du hier verlassen hast. Da sind noch schlimmere, gemein und gehässigere. Du bist nur vom Regen in die Traufe gekommen. Und das ist noch fester. Also ich weiß, ich kenne 40 Jahre oder über 40 Seelsorge und Dienst an Menschen und ich weiß, wie das alles so abläuft. Und dann merkst du, die kochen ja auch mit Wasser. Und wie menschlich das alles ist. Ich habe jemand vor Jahren hier in der Gemeinde gehabt, die haben sich da aufgeregt, nur wegen einer Lappalie, Kleinigkeit. Und da sind sie in einer anderen Gemeinde gewesen. Die sind dort zur Schnecke gemacht worden. Die sind dort fertig gemacht worden. Die kamen raus. Die sagten, dann kamen sie zu mir. Oder ich begegnete denen irgendwo unterwegs. Dann sagte sie, Bruder, man tut es bei dir. Das war wie im Paradies. Aber zuerst, einmal wir sind nichts. Und dann woanders. Mein Vater hat immer so einen schönen Spruch gehabt. Der war ja Bauer. Und Bauern sind ja mit der Erde verbunden und dergleichen. Mein Vater hat immer gesagt, Johannes, wo du nicht bist, da lecken Kälber den Honig. Lecken Kälber Honig. Also da leben sie wie ein Schlaraffenland. Das ist wunderbar. Aber dann, wenn du dort mal bist und hingehst, wirst du merken, dass die Realität total anders ist. Also glaub doch nicht, dass woanders besser ist. Das Problem ist in dir und in mir, in uns, in jedem selbst. Und wir müssen selber die Probleme lösen. Also wenn du vollkommen sein willst, löse dein Problem in dir selber. Da haben wir noch genug zu arbeiten. Also wenn du willst, dass die Stadt am schnellsten sauber wird, fang an, vor deiner Haustür zu kehren. Dann wird die Stadt am schnellsten sauber. So, willst du vollkommen sein? Oder wie kommt man zur Vollkommenheit? Du musst lernen, auf Gott zu schauen. Egal, was die Leute dir sagen. Du musst sogar bereit sein, um der lieben Friedens willen, der Wahrheit willen sogar zu sterben. Einfach zu sagen, also ich bin demütig, aber ich beuge nicht, ich kapituliere nicht. Wahrheit bleibt Wahrheit, Licht bleibt Licht, Leben bleibt Leben, Liebe bleibt Liebe. Gerechtigkeit bleibt Gerechtigkeit. Ich gebe nicht nach. Ich bleibe bei diesem Fakt, bei dieser Tatsache. Ich beug mich nicht. Christen müssen auch lernen, sich nicht zu beugen. Also nicht nur immer beigeben, ja. Nur um des lieben Friedens willen. Das große Problem, warum so viele Leute durcheinander kaputt sind oder ihnen schlecht geht, die haben viel zu viele Kompromisse gemacht in ihrem Leben. Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Sei doch ehrlich. Geh mal dein Leben durch. Gefälligkeiten, die zahlen sich nicht aus. Also, Kompromisse machen. Bei den meisten Leuten, das Leben besteht aus Kompromissen. Da ein Kompromiss, da ein Kompromiss, da dem Teufel einen kleinen Finger, da dem Teufel den kleinen Finger gegeben und schon hat er dich von beiden Seiten eingekesselt. Wer mit Jesus lebt, der lebt in einer anderen Dimension, der lebt nach dem Ratschluss Gottes, wandelt nicht im Rat der Gottlosen, fragt nicht, was die Leute alles sagen, denn die wissen sowieso nicht, wie er mit dir weitergehen soll. Niemand weiß über dein Leben Bescheid, außer du und Gott. Sei doch ehrlich. Und du und Gott, ihr beide müsst wissen, wie es mit euch beiden weitergeht. Gott in dir und du in Gott. Wer mit Jesus lebt, der ist von der Schuld freigesprochen, von der Sünde, dem ist vergeben, der ist mit Gott versöhnt. Und das ist so wichtig, ich habe Frieden mit Gott. Und solange du diesen Frieden nicht hast, fehlt dir was Entscheidendes. Bist immer beim Nörgeln, beim Suchen, beim Kritisieren, hast immer was auszusetzen, weil du immer dann was Negatives irgendwo siehst und du wirst immer was Negatives finden. Wieder mein Vater. Heute musste mein Vater loben, aber der hat nicht Geburtstag heute. Der ist im Himmel beim Herrn Jesus schon. Aber mein Vater hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen willst, du wirst immer einen Knüppel finden. Du wirst irgendwann einen Stock finden. Wenn du etwas auszusetzen hast, du wirst immer was auszusetzen finden. An jeder Gemeinde, da sind die Stühle schief oder da sind die Kissen nicht richtig bezogen oder da ist das und jenes, verstehst du, oder der Ventilator ist zu laut oder der Vordermann stört dich. Du wirst immer was finden. Oder die Leute da hinten an der Tür, die schnattern zu viel. Du wirst immer was auszusetzen haben. Aber wenn du Frieden in Gott hast, da kannst du überall glücklich sein, zufrieden sein. Meine schönste Versammlung oder eine der schönen Versammlungen in Indien habe ich in ein Gebiet, wo Müll, also bei den Müllleuten, also niedrige Kaste, aber bei den Müllleuten habe ich diese Versammlung gehabt. Ich komme hin, was stinkt, sage ich da. Und da soll man Versammlung machen. Und da sehe ich eine Müllhalde nach der anderen und die Müllhalden werden immer größer. Ich dachte, ich bin schon in den Alpen, so viel Müll war es dort. Und dann komme ich in eine Gemeinde und die leben nur von Müll sortieren. Und da muss man sogar noch drüber steigen und so weiter, dass man in den Saal hinkommt. Oder auf dem Dach hat man die Versammlung gehabt, da hat man sogar den Müll von Weitem schon gesehen. Und dann die Versammlung. Aber der Heilige Geist war so mächtig da. Die Gegenwart Gottes. Auf dem Müllhaufen. Weißt du, der Müll, das ist nicht ausschlaggebend, das Äußere. Und ich habe eines gelernt, nicht auf Äußerlichkeiten zu schauen, wie die Leute angezogen sind. Oder in welcher Umgebung die Versammlung ist, ob sie im Hinterhof sind oder im Vorderhof sind, spielt doch keine Rolle. Das Äußere spielt keine Rolle. Wichtig ist der Herr da. Und der Herr war da. Und ich sage euch, was ich dort erlebt habe, Befreiung, Dämonen sind ausgefahren mit großem Geschrei. Und da bete ich mit einem und er streckt so eine lange Zunge raus. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass Menschen so eine lange Zunge haben können. Aber das waren Dämonen. Weißt du, die haben einen Zungengott angebetet, die Leute in der Gegend. Waren besessen. Und so eine lange Zunge. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Schlangen haben lange Zungen. Oder so weiter. Aber nicht Mensch. Und dann gebiete ich im Namen Jesu, Zunge zurück! Satan zurück! Klingt komisch, aber es ist so. Wir haben Fotos noch gemacht. Oder die Brüder, die dabei waren. Christus in uns ist überlegen. Überlegener gegen alle Mächten, Fürsten und Gewalten. Wir müssen uns nicht schämen an Jesus, aber wir müssen mit Jesus vertraut sein. Jesus sehr gut kennen aus dem FF. Mit Jesus leben. Also deshalb, willst du vollkommen sein, du musst dich Gott hingeben. Vor nichts Angst haben. Vor nichts dich fürchten. Vor nichts kapitulieren. Vor niemand zurückweichen. Jesus ist von niemand zurückgewichen. Weder von den Hohenpriester, der ging zu den Pharisäern, hat keine Hemmungen gehabt, mit ihnen zu reden. Der ist auch nicht vor den Schlägen zurückgewichen, der hat nicht gesagt, jetzt gebe ich auf. Nein, im Garten Gethsemane, Vater, dein Wille geschehe. Willst du vollkommen sein, du musst immer mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Vater, nicht mein Wille, nicht mein Stolz, nicht meine Einbildung, nicht meine Arroganz, nicht mein Gefühl, sondern dein Wille geschehe. Weißt du, der mit Gott lebt, der ist immer von Gott angenommen, der weiß, der Herr liebt mich, auch wenn ich falle, wenn ich versage, wenn ich Fehler mache, der Herr liebt mich. Und wenn ich das weiß, ich bin von Gott angenommen, von Gott geliebt, ach, da kriegt mich keiner klein. Da kann kommen, was da will. Wer mit Jesus leben will und lebt, der rechnet mit ihm, der rechnet ganz anders. Der weiß, mein Gott wird mich nicht verlassen, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Dessen Leben hat ein Fundament. Wer wirklich mit Gott wandelt, der fürchtet sich nicht vor Schwierigkeiten oder vom Gestank. Also zuerst mal, der erste Moment, ich muss euch ehrlich sagen, als wir da reinfuhren in dieses Gebiet, habe ich gedacht, wo bin ich denn? Weißt du, alles so diese ganzen Dämpfe, schwülen Dämpfe, Schimmel, Feuchtigkeit. Aber weißt du, das Schöne dabei ist zu wissen, Gott ist überall. Und man kann Gott überall begegnen. Und man kann Gott überall erleben. Als ich in Russland war, irgendwo da bei Ural und weiter drüben hinweg, da leben Leute in solche, ne, weißt du, was bei uns Tanks sind? Die Leute haben keine richtigen Häuser, die leben so in alten Tanks, da schneiden sie was ab und diese Tanks und dann hausen sie drin in solche ja, Jurten, ja, ich weiß, aber das ist noch was anderes. Die haben so Tanks und da sind sie drin und da leben in so ärmliche Verhältnisse, aber die sind glücklich. Die sind glücklich im Herrn. Die sind glücklich im Herrn. Weißt du? Die Freude am Herrn, die ist unsere Stärke. Und die haben oft gar nichts. Weißt du, die haben oft gar nichts, aber sie sind glücklich. Es hängt nicht von Äußerlichkeiten. Wenn du Gott in dir hast, das Äußere spielt keine Rolle. Vollkommen sein. Also wenn bei uns nicht das elektrische Licht ist, wenn das Radio nicht richtig ist, eingestellt oder der Lautsprecher nicht richtig eingestellt, da drehen wir durch. Da stimmt was nicht. Wenn es ein bisschen was knistert, oder wenn es schimmert oder wenn es zu dunkel ist. Leute, wir müssen lernen. Wir sind in dieser Welt. Und wir müssen lernen, auch mit einer unperfekten, unvollkommenen Welt zurechtkommen. Auch wenn so viele Wendehälse da sind. Und wenn das dies und jenes nicht so ist, wie wir gerne haben möchten. Und uns manches nicht gefällt. Wichtig ist, dass Gott da ist, dass Gott mit mir ist. Ob er jetzt mit denen ist, ist mir vollkommen egal. Mich interessiert nicht, was die anderen machen. Weißt du, der vollkommene Mensch in Gott interessiert sich nicht, was die anderen machen. Du hast richtig gehört. Orientiert sich nicht nach den anderen. Jesus hat nicht sich orientiert, was machen die hohen Priester, was machen die Pharisäer, was machen die oder jene, die Heiden da oder... Der hat sich nicht gestört. Der ging seinen Weg. Der vollkommene Mensch muss lernen, seinen Weg zu gehen mit Gott. Seine Glauben zu realisieren. Er muss lernen, mit Gott zu wandeln und nicht schauen, was machen jetzt, was macht der Herodes jetzt, um Himmels Willen. Das war auch so ein Wendehals. Und Pilatus war auch so ein Wendehals. Jesus sagt, wenn dir nicht von oben die Macht gegeben worden wäre, wärst du noch gar nicht in der Regierung heute. Wir haben so viel Wendehälse. Joschka Fischer bei uns. Die Bundesrepublik wimmelt nur von diesen Leuten. Chili. Zuerst mal für die RAF. Hat sie verteidigt, dann war er gegen die Volkszählung, dann hat er die Volkszählung selber durchgeführt. Also war so ein richtiger Wendehals. Das Schlimmste. Dann hat er diesen Überwachungsstaat eingeführt bei uns und dergleichen. Unsere Republik ist voll von diesen Leuten. Und unsere ganze Umgebung ist voll, wenn du genau hinguckst. Heute sagen sie nicht so, oh, das ist wunderbar, und morgen schimpfen sie. Sie sind Opportunisten. Weißt du, sie... Nach der Musik, was gerade gespielt wird, nach der wird getanzt. Und letztendlich entlarven sich die Wendehälse selber, weil die haben keine Substanz in sich. Die haben keine Substanz in sich. Sobald der Nutzen nicht mehr da ist, den sie da erwartet haben, sobald die Partei das nicht bringt, sobald das Werk nicht funktioniert, sobald die Gemeinde nicht funktioniert, sobald der Pastor nicht das tut, was sie wollen, dann hast du sie nicht mehr gesehen. Sobald man nicht ihrer Meinung ist, weißt, dann sagen sie, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Und dann fahren die Wendehälse weiter wieder mit dem neuen System. Und das war in Deutschland mit den Nazis so, als die Nazis weg waren, da haben wir schnell die Klamotten vergraben und die Abzeichen abgerissen und verbrannt oder sonst noch was. Und dann haben wir noch nie eine Partei gehabt, wussten gar nicht, was es geht, dass es sowas gab. Dann spielt man den Unschuldigen, Ahnungslosen. Die Bibel sagt, es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Willst du vollkommen werden? Ich nehme nur diese krassen Beispiele, nur zu verstehen. Das ist unsere Umgebung, das ist die Menschheit, das ist die Welt. Es ist ein köstliches Ding, wenn das Herz fest geworden ist. Wenn man seine feste Überzeugung hat. Ich schätze Leute, die eine feste Meinung haben, entweder so oder so. Gott sagt, diese Lauen speie ich aus meinem Mund. Entweder sind sie kalt oder sie sind heiß. Aber dieser Lauen, heute so und morgen so, oder dass sie überall so auf zwei Hochzeiten tanzen, überall die Braut sein wollen, oder bei jeder Hochzeit die Braut sein wollen und bei jeder Beerdigung die Leiche, immer so wichtig genommen werden. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Jesus sagt, solche Wendehälse kann ich nicht gebrauchen. Wer nicht absagt allem, was er hat, junger Mann, verkaufe alles, komm und folge mir nach. Wer nicht allem absagt, was er war, vorher, weißt du, wir müssen vorher aufgeben. Weißt du, und nicht, ja vorher, da war ich auch anständig. Ja, wenn du anständig gewesen wärst, hätte Jesus nicht kommen müssen. Aber du warst nicht anständig. Zumindest nicht so, wie Gott es sich vorgestellt hat. Es ist ein köstliches Ding, Hebräer 13, Vers 9, wo das Herz fest wird, welches geschieht durch Gnade. Über 900 Mal kommt es in der Bibel mit dem Herzen, wird das Herz angesprochen, wie wichtig Gott das Herz ist. Es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest geworden ist. Wer nicht absagt allem, was er hat, guck mal, die Jünger haben alles verlassen. Gut, vielleicht im ersten Augenblick waren sie auch Wendehälse. Aber sie sind dann konsequent Jesus nachgefolgt. Sie sind sogar Märtyrer dafür geworden. Und die Frage ist, kannst du dafür sterben? Für deinen Glauben? Für Jesus? Für die Sache Gottes? Wenn du für eine Sache nicht sterben kannst und die Sache nicht mit deinem Blut unterschreiben kannst, ist es nicht wert, dass du überhaupt glaubst. Kannst du dafür sterben? Dein Leben dran geben? Und die Apostel haben das getan. Gott sucht feste Herzen, starke Herzen, gläubige Herzen, brennende Herzen, fröhliche Herzen, gereinigte Herzen, abgeklärte Herzen. Also jede Sache herzugeben ist schlecht und schwer und hart. Aber die haben das getan. Hebräer 13, Vers 9, nochmals ganz klar den Zusammenhang. Weißt du, wir lesen manchmal nur die Überschrift. Aber da heißt es, lasst uns nicht durch mancherlei und fremde Lehren umhertreiben, denn es ist ein köstliches Ding, wo das Herz fest wird. Weißt du, mal diese Lehre, probieren, na weißt du, positives Denken nützt nichts mehr, Befreiungsdienst ist auch nichts mehr, jetzt probieren wir mal vielleicht mit Heilungsdienst, jetzt probieren wir mal mit Gemeindebau oder, weißt du, da gibt es so viele verschiedene Lehrströmungen, Steckenpferde, was die Christen gerne haben. Es ist ein köstliches Ding. Dass es erst fest wird, das geschieht durch Glauben, durch Gnade und nicht durch Speisegebote, von denen es keinen Nutzen haben, die damit umgehen. Speisegebote. Also halte ich nicht an diese Satzungen, diese verschiedenen Lehren. Ja, man sollte kein Schweinefleisch essen. Nein, doch, wir können alles essen, weil mir ist alles erlaubt. Weißt du, und diese, jeden Tag eine andere Meinung. Jetzt betet man so, morgen betet man wieder anders. Das Herz, auf das kommt es an. Du sollst es hier wirklich ganz Gott ausliefern, radikal Gott ausliefern. Und nicht nur, wenn es gut geht, sondern Gott auch treu bleiben, wenn es mal schlecht geht. Da auch weiterfahren. Und sogar noch den fünften Gang reinlegen und Gas geben. Und nicht auf die Umstände oder Erschütterungen schauen. Das Herz ist ja die Stelle der Empfindungen, der Eindrücke. Bis das Herz voll ist, das geht der Mund über. Das kommt vom Herzen, hört man immer wieder. Weißt du, was kommt von deinem Herzen? Das kommt vom Herzen. Wenn jemand was gibt, also das, auch wenn es nur 1 Euro ist, das kommt von Herzen. Was kommt von deinem Herzen? Was passiert von deinem Herzen? Aus einem guten Herzen wird Gutes kommen. Aus einem fröhlichen Herzen wird was Fröhliches kommen. Aus einem bösen Herzen wird Böses rauskommen oder Bitteres und aus dem leeren Herzen wird nichts rauskommen. Da wird nichts raus, da bringt sich zusammen. Das feste Herz, in diesem festen Herzen muss das Wort Gottes verankert sein. Dass man voll von Worte Gottes ist. Und du solltest eigentlich, das ist mein Ratschlag, wenn du was Gutes für dich selbst tun willst, für mich musst du jetzt nichts tun, brauche ich nicht, aber wenn du für dich selber was Gutes tun willst, lern jeden Tag einen Bibelvers. Mehr wäre es besser, wenn du einen ganzen Psalm lernen würdest. Aber lern mal einen Bibelvers. Jeden Tag. Weißt du, was mir geholfen hat? Ich habe als junger Christ in den ersten Jahren meines Glaubenslebens so viele Bibelverse auswendig gelernt. Ich habe gearbeitet und ich musste arbeiten, mir ist nichts erspart geblieben. Und dann habe ich aufgeschrieben, einen Vers von morgens, was ich gelesen habe, habe ich aufgeschrieben, ins Jackett reingesteckt oder in die Tasche reingesteckt. Und wenn ich auf der Toilette saß, habe ich das gelesen, aufgesagt und dann die ganze Zeit nachgedacht und meditiert drüber. Und dann habe ich wieder vergessen, was habe ich denn heute gelernt? Und dann ging es mir das in Fleisch und Blut über. So, ich habe jeden Tag einen Vers gemacht und habe in kurzer Zeit 200-300 Verse auswendig gekannt aus der Bibel. Dann, wenn ich mit Menschen geredet habe über Erlösung, plötzlich war das da. Weißt du, wenn du nicht deinen Computer speicherst, kommt auch nichts raus. Willst du vollkommen sein? Wir sollen anfangen, unseren Computer zu speichern. Weißt du, wenn du nur blödes Zeug hörst und dumme Geschichten hörst und nur Krimis und Horrorvisionen siehst und hörst und so weiter und Nazi-Filme siehst und hörst, dann wundere dich nicht, wenn dann alles so schief läuft. Fang an, Bibelworte zu lernen. Du glaubst gar nicht, wie gut das ist. Dann bist du vielleicht mal blind eines Tages und krank liegst im Bett, kannst nicht mehr aufstehen. Aber du weißt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist nicht der Vers, die Bibel, was du auswendig lernen solltest. Du solltest Psalm 119 auswendig lernen. Psalm 119, das hat einige Verse, verstehst? Das mal, wenn du das gelernt, der Jude hat das gekonnt. Der muss es können über das Wort Gottes. Die Bergpredigt auswendig lernen. Und weißt du, was wir hier drin im Kopf haben, das geht nachher ins Herz. Aber die meisten Leute heutzutage lernen nicht mehr. Ich sage noch 10, 15 Jahre, die können nicht einmal mehr einmal eins. Weil alles nur mit dem Computer und Rechner. Die können nicht einmal von Hand schreiben, weil sie das verlernen. Wir sollen wieder anfangen, zu den alten Wahrheiten zurückzukommen. Was ist der Glaube? Was ist Vollkommenheit? Was fehlt mir? Und dann, wenn du in Schwierigkeiten bist, im Sturm, weißt du, vielleicht kommt wieder Verfolgung, welcher Art auch immer. Und wir gehen auf eine Verfolgung zu. Ohne Zweifel, Christen werden immer verfolgt auf dieser Welt. In vielen Ländern werden sie verfolgt. Und bei uns werden sie auch schief angeguckt. Fundamentalisten. Nur weil du an das Wort Gottes glaubst, wenn du ein Fundament in deinem Leben hast, bist ein Fundamentalist. Aber es ist wichtig, dass wir ein Fundament haben. Die meisten hängen in der Luft irgendwo. Das Herz ist ein köstliches Ding, wo es fest geworden ist, wo es beständig ist. Weißt du, das Herz ist so ein Problem, so ein Ding, ist so vielen Krankheiten ausgesetzt. Du glaubst gar nicht. Spannungen, Trauer, Schwierigkeiten, Stress, Feindschaft, Widerspruch, Hass und Liebe. So vielen Dingen ist das Herz ausgesetzt. Und das muss jetzt fest werden, dass du für jedes Problem eine Antwort parat hast. Wo Gott an deinem Herzen arbeitet, wird dein Herz weich. Das steinerne Herz wird fleischern, natürlich, menschlich. Das ist diese biblische Festigkeit, was die Bibel spricht. Dass du ein Herz hast, das fühlen kann, das empfinden kann, so nach Gottes Art und Weise, was aus Gnaden geschieht. Wovon und wie wird das Herz fest, dass du nicht so Wendehals wirst, ist, wenn wir viel mit dem Wort Gottes umgehen. Und dann diese Worte Gottes zum Gebet machen. Die meisten Leute wissen nicht, wie man betet. Kannst du mir ein Gebet aufschreiben? Ich kann dir 10 Gebete aufschreiben, wenn du willst. Aber die besten Gebete findest du in der Bibel. Nimm ein Bibelwort und dann fang an, das durchzubeten, auszubeten, umzubeten. Fang an, die Bibelworte zum Gebet machen. Lies einen Vers und dann mach aus jedem Vers ein Gebet raus. Du wirst verblüfft sein, wie das funktioniert. Da kriegst du ein starkes Herz. David ermannte ihn Gott. Wie wird man vollkommen? David ist nicht von selber stark geworden. Er ist nur stark geworden, weil er mit Gott umgegangen ist. Und wenn du anfängst, einmal mit Gott umzugehen, dann reichen die 24 Stunden am Tag nicht mehr. Da bist du so gefordert, dann musst du das auch noch, das lernen und so weiter. Die Gnade, die kannst du gar nicht ausschöpfen und ermessen, wie groß sie ist. Ich will noch eine Stelle aus der Bibel lesen, was mir auch groß geworden ist, weil diese Wendehälse, auf die habe ich heute gefressen. Weißt du, das stört mich, wenn unsere ganze Gesellschaft so durchsetzt ist von Wendehälsen. Da heißt es in 2. Mose 8, Vers 18, ich werde aber an jedem Tag das Land Gosen, in dem sich mein Volk aufhält, besonders behandeln. Das ist also bei der Ausführung der Kinder Israel aus Ägypten. Und Gott sagt, ich werde das Land Gosen, da wo sie jetzt wohnen, besonders behandeln. Also die Plagen waren dort nicht anzutreffen. Und was ist passiert? Viele Leute plötzlich von den Ägyptern sind dorthin umgezogen. Lies 2. Mose 8. Da steht, viele Ägypter hielten zu Israel, weil die gesegnet sind, weil es ihnen gut geht, weil es die haben keine Finsternis, dort hagelt es nicht und dort ist das Wasser nicht in Blut, da kommen keine Frösche und keine Zecken und keine Mücken und so weiter. Ich werde das Land besonders behandeln, hat Gott gesagt. Und weil Gott das Land besonders behandeln, da hielten sich viele Ägypter an die Israeliten und sind dort ausgewandert, weil in Ägypten, da ging es drunter und drüber. Und nachher, als die Israeliten auszogen, da sind diese Wendehälse mitgegangen, die haben Probleme gemacht, den Kindern Israel. Das ganze Pöbelvolk. Das ganze Pöbelvolk hat den Israeliten Probleme gemacht. Die sind nur mitgewandelt, weil ja Gott mit ihnen ist. Du musst also aufpassen, wer mit dir mitgeht. Und wer bei dir wohnt und bei dir wohnen will. Und so weiter. Ich werde Israel extra behandeln, hat Gott gesagt. Das ist schön, wunderbar. Weißt du, wir sind ein Sonderfall für Gott. Gott behandelt uns extra. Aber dann die Menschen sehen, Mensch, die sind gesund, die sind stark, ihr Portemonnaie ist voll und sie haben Arbeit, ja, die frieren nicht. Wir bleiben da bei denen. Da springt noch was ab. Du musst also aufpassen, dass Leute zu dir kommen und diese Wendehälse, die kommen und die sagen, ja, weißt du, ich bleibe bei euch, ihr seid wirklich Gesegnete Gottes. Ihr seid gut, ihr seid stark. Und diese Leute ziehen dich runter. Diese Leute haben Israel runtergezogen. Diese Leute haben Israel Probleme gemacht. Die sich an dir, du hast Freude im Herrn, du singst und spielst und lobst und preist und jubelst und tanzt und klatscht und machst alles. Und dann, weil du so lustig und fröhlich bist, ja, wir möchten bei dir wohnen, möchten wir bei dir mitsingen, wir möchten bei dir mitmachen, wir möchten bei dir mitbeten. Du verstehst nicht, warum Gott manchmal die Leute von einem trennt. Weil die Ägypter, diese ganzen Wendehälse, die ganzen Sprüchemacher und die ganzen Angeber oder profitgierigen Leute, die wollen gerne dabei sein, wenn man gesegnet wird. Das Land Gosen wurde extra von Gott beschützt, während das Ägyptenland geplagt wurde. Gott hat sie extra behandelt und sie suchten nur die Vorteile. Bitte pass auf die Leute auf, die nur ihre Vorteile suchen. Wendehälse. Israel hat gar nicht daran gedacht. Und du denkst auch nicht, aber es ist ein Wendehals. Und da heißt es weiter hier im zweiten, bei der Esther genauso, die sterben nie aus. Und Jahrhunderte später bei der Esther gab es auch eine ganze Menge Wendehälse. In Esther 8, Vers 17. Und in jeder einzelnen Provinz und in jeder einzelnen Stadt, überall wohin das Wort des Königs und sein Gesetz gelangten, war Freude und Wonne bei den Juden. Gastmahl und Festtag, also die haben gejubelt, Feste gefeiert und so weiter. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden, denn Furcht vor den Juden war auf sie alle gefallen. Weißt du, denen geht so gut. Und sie wurden Juden sogar. Deshalb die meisten Juden sind gar keine Juden mehr, weil viele dort in Persien zu Juden geworden sind, weil die Esther an der Regierung war. Und dann sind plötzlich alle Wendehälse geworden. Weil sie gefeiert haben und sie genug zu essen hatten und Festtag war und der König positiv eingestellt war. Ist das nicht Heuchelei? Ist das nicht fragwürdig oder mehr wie fragwürdig? Die Frage ist, warum bin ich Christ? Diese Frage stelle ich jetzt in dem Raum. Warum sind wir Christen? Nur weil ich Angst vor dem Teufel habe? Nur weil ich Angst vor der Hölle habe? Nur weil ich nicht sterben möchte oder noch nicht sterben möchte oder selig sterben möchte? Warum bin ich Christ? Weil ich weiß ja in der Ewigkeit, und du weißt vielleicht gar nicht, was die Ewigkeit genau ist, aber vielleicht überlebe ich da. Weißt du, Gott braucht keine Mitläufer, die aus irgendwelchen Motiven Juden werden oder Christen werden, sich schnell taufen lassen wollen, weil sie sich etwas versprechen, sozialen Aufstieg, einen Arbeitsplatz, einen Partner, oder ein paar Freunde oder neue Freunde oder weil sie nicht einsam sein wollten. Warum bist du Christ geworden? Ich habe mich selber schon gefragt. Weißt du, ich bin ein Realist, ich stehe mit beiden Beinen in diesem Leben. Warum bin ich Christ geworden? Gut, am Anfang habe ich Angst gehabt vom Sterben, das muss ich ehrlich sagen. Habe ich Angst gehabt vom Sterben. Aber sterben müssen wir alle. Da kommen wir da nicht vorbei. Oder andere sind Christen geworden, ja, weil bei uns Heilungsgottesdienste sind und weil wir für Kranke beten und Kranke heilen. Es geht nicht darum, es geht um viel mehr, warum wir Christen geworden sind. Weil wir Jesus lieb haben. Aus Liebe zu Jesus sind wir Christen geworden. Nicht, weil wir Angst haben vor irgendwas, weil wir den Herrn lieben. Nicht, weil ich einen Segen haben möchte und Angst habe vor den Flüchen oder sonst was. Nein, ich bin Christ geworden, weil ich weiß, er hat so viel für mich getan. Er ist für mich gestorben. Er hat seinen Sohn gegeben. Und wir sollen damit ihm nicht alles schenken. Aber selbst wenn ich nichts bekomme, ich bin trotzdem Christ. Geschwister, es ist so wichtig, dass wir trotzdem Christen sind, auch wenn wir hier in diesem Leben als Dummköpfe behandelt werden. bin gerade beim Korintherbrief jetzt nicht weit gekommen, Kapitel 4 und 5 zur Zeit, aber der ist mir groß geworden. Weißt du, wir sind der Abschaum, der Kehricht dieser Welt, schreibt der Apostel Paulus von sich selbst. Wir sind der Abschaum. Wir werden verachtet, wir werden, was weiß ich, sogar von den Korinthern, von eigenen Leuten schief angeguckt. Das ist, weißt, denk doch nicht Christen. Weißt du, ich habe Ansehen, Christen. Die Christen sind, wahre Christen sind verachtet, sind in der Minderheit. Wahre Christen müssen mit Versagen zu Kurs kommen. Wir haben keine Bleibe, wir leiden Hunger und Durst, schreibt der Apostel Paulus. Und wir werden bedrängt Tag und Nacht. Warum bist du Christ geworden? Bist du vielleicht auch nur ein Wendehals? Du wolltest auch nur im Großen leben, weil du Angst hast von Hagel und Donner und Blitz? Und da heißt es, nur im Land Gosen, wo die Söhne Israels waren, fiel kein Hagel. 2. Mose 9, Vers 26. Vielleicht bist du nur deswegen hier, weil du Angst hast. Als wir letztes Jahr vor einigen Monaten, diese Aktion Rahab gehabt haben, wo wir hier extra Gottesdienst gemacht haben, mit dem Fußballspiel und so weiter, da waren Leute, ja, ich möchte, wenn die Stadt in die Luft geht, ich möchte dabei sein und gerettet werden. Weißt du, wenn du nur deswegen kommst, bleib zu Hause, wo du bist. Weißt du, die Leute kommen aus Panik. Weißt du, oder wenn du weißt, morgen geht die Welt unter, was glaubst du, wenn ein Komet auf die Erde mal zufliegt, und er fliegt eines Tages eins zu, wie dann die Leute sich bekehren werden, wie die dann die Gemeinden bevölkern, da werden nicht genügend Pastoren sein, die dann predigen und die Kirchen betreuen. Oder wenn in Griechenland demnächst vielleicht ein Militärputsch ist, das kann alles möglich sein, denn sogar die Polizei will die Regierung verhaften. Also, sie haben keinen Hehl draus gemacht, öffentlich bekannt gemacht, dass sie, also eventuell, wenn die Regierung nicht spurt, wird sie verhaftet. Und es kann sein, dass sie einen Militärputsch machen. Stell dir mal vor, gerade wenn dort was passiert, da werden wir Mitleidenschaft gezogen. Und dann, Geschwister, betet, Pastor, du hast recht gehabt. Wir haben manche Leute, als dann 11. September war, diese Türme, ihr habt vorher gepredigt, Leute, biegt euch nicht in Sicherheit, wenn sie sagen, Friede, Friede, wird das Verderben ganz schnell kommen. Als das alles passierte, ja, du hast recht, der Herr hat durch dich geredet. Verstehst du, was nützt es, dass ich recht habe? Ich kann mir dafür nichts kaufen. Aber dann plötzlich wachen die auf, ach, wir sind in der Endzeit, der Herr kommt bald. Berge und Hügel fallen über uns. Gut, dass wir bei den Söhnen Israels wohnen können, denn dort war kein Hagel. Die Geschichte wiederholt sich. Weißt du, die Söhne Gottes, der Herr bringt die Söhne Gottes durch, die Kinder Israel bringt der Herr durch, da musst du nicht viel sorgen. Und die Hure Rahab ist auch so ein Wendehals gewesen, aber der war wenigstens konkret, diese Frau. Und als dort das passierte, als die Kundschafter in Jericho waren, dann sagt sie, ich weiß, das Land gehört euch, der Herr wird euch das Land geben. Aber wenn ihr in das Land kommt, bitte behaltet, verschone mein Haus, ich tut euch Gutes und bitte tut mir Gutes. Und dann haben die Kundschafter gesagt, gut, wir machen das. Aber du musst alles in deinem Haus versammeln und du musst dem Teufel zum Trotz ein rotes Seil zum Fenster raushängen. Du musst was tun. Also nicht nur ich glaube, du musst auch was tun. Du musst auch was tun. Das Seil zum Fenster runterhängen. Konkret werden. Geschwister, es nützt nicht, dass ich nur religiös bin. Dass ich nur weiß, was der Herr geredet hat. In Sacharja 8, Vers 23 steht sogar, dass in der Endzeit, dass sogar nur wegen den Vorteilen sogar Menschen am Rockzipfel eines Juden hängen werden. Bitte, lasst uns mitgehen. Ihr seid das Volk. So wie damals bei den Ägyptern. Am Rockzipfel werden sie hängen. Wendehälse, die sterben nie aus. Aber Gott legt keinen Wert darauf, auf diese Wendehälse, die nur in die Kirche gehen, Weihnachten, Ostern oder Pfingsten vielleicht. Gott will was mehr haben. Gott will das Herz, dass es fest werde. Gott will, dass man ein Seil runterhängt und dem Teufel zum Trotz muss noch rot sein. Wo man sich bewusst zu Gott und zu Jesus bekennt. Suche Gott nicht wegen irgendwelchen Segnungen. Geschwister, ich bin abgekommen, von nur Gott um Segnungen zu bitten, nur um Heilung zu bitten oder um Beistand zu bitten, um Trost zu bitten. Das Leben geht vorbei, so oder so. aber ich suche Gott wegen seiner selbst, weil er Gott ist, weil er würdig ist, weil er mein Vater ist. Ich suche Gott nicht aus wirken Vorteilen. Also weißt du, da muss ich nicht in den Krieg ziehen vielleicht. Ich muss nicht in den Krieg ziehen, ich bin Kriegsdienstverweigerer. Aber weißt du, nur deswegen das Ding zu tun und nein. Weißt du, wir müssen ganz ehrlich sein zu uns selber. Warum bin ich Christ? Warum bin ich Kind Gottes? Warum bin ich ein Pfingstler? Warum bete ich in Sprachen, nur mich selbst zu unterhalten? Lass uns ehrlich sein. Nur die Zeit totzuschlagen. Warum singe ich, warum bete ich Gott an? Nur aus Langeweile? Oder das, weil ich nichts anderes kann? Weil ich was anderes nicht gelernt habe? Weil mir nichts anderes einfällt? Warum tue ich das, was ich tue? Lass uns ganz konkret und ehrlich sein. Warum glaube ich überhaupt? Weißt du, es gibt ja so viele andere Religionen auf dieser Welt. Warum bin ich das, was ich bin? Und dann muss das Herz dabei sein. Ist mein Herz überzeugt? Oder habe ich im letzten Winkel irgendwo, ja, das kann auch alles Humbug sein. Das kann auch alles nur gespielt sein. Das kann auch nur alles so nachgemacht sein. Weißt du, dieses positive Denken. Ich glaube nicht ans positive Denken. Ich glaube an die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, was uns frei macht. Und die Wahrheit ist Jesus. Er ist der Weg. Er ist, um den es geht. Es geht nicht um irgendeine Wahrheit, dass es einen Gott gibt. Das wissen die Teufel auch. Sind bestens informiert. Aber mir geht es um mehr. Er ist die Wahrheit. Jesus Christus. Warum ist der Judas Jesus nachgefolgt? Vielleicht wollte er auch nur Außenminister werden. Warum ist Judas der Apostel geworden? Vielleicht, weil er geglaubt hat, er wird Israel von den Römern befreien. Das war. Die haben Jesus nur deswegen vielleicht akzeptiert eine ganze Weile, die Juden, weil sie geglaubt haben, der könnte der Messias sein, womöglich. Wie oft haben wir falsche Vorstellungen von Gott und Glauben und die Sache Gottes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch solches alles zufallen, das Essen. Du wirst versorgt werden. Du wirst gar nicht alles aufessen können, was Gott dir alles schenkt und gibt, was bei dir wächst und gedeiht. Du wirst alles gar nicht genießen, wenn das Reich Gottes an erster Stelle in deinem Leben steht. Und nicht nur, weil bei denen nicht hagelt, weil Gott sie verschont und weil der würdige Engel an ihnen vorbeigeht. Ich kann mir vorstellen, wie viele Ägypter haben sich versteckt hinter der Tür von den Israeliten mit ihren Erstgeborenen, damit sie nicht sterben. Die wussten ganz genau, die werden verschont. Und mein Kind soll verschont werden. Die Mütter mit ihren Kindern, die sind zu den Israeliten gelaufen. Und genau geguckt haben sie das Blut auch genau bestrichen. Ja, genau. Weil sie sich was versprochen haben. Du sollst Gott dienen und dir nichts dabei versprechen. Hörst du? Du sollst Gott dienen, Gott vertrauen, Gott lieben und dir nichts davon versprechen. Ja, warum glaubst du denn? Weißt du, wir sind Menschen, wollen immer auf unser Vorteil. Was habe ich davon? Und wenn ich jemand was verkaufen will, muss ich sagen, wenn du das kaufst, mein Artikel, dann hast du das und das und das und musst nicht mehr arbeiten. Und kannst nur genießen. Aber das sind faule Versprechungen. Ich kann dir schon was zum Kaufen anbieten. Vorteil. Aber ich möchte zuerst mal dir alle Nachteile aufzählen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann sieht das so aus und so aus und so aus. Willst du immer noch ihm nachfolgen? Weißt du, wenn ich dir alles aufzähle, was du alles bei Jesus verlierst? Weißt du, wenn hier der Bille sitzt oder irgendjemand anders oder jemand anders da predigt, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du nicht mehr krank, wirst du nicht mehr arm, wirst du nicht mehr schwach, wirst du nicht mehr unglücklich, wirst du keine Depressionen haben, wirst du das und das und das nicht mehr haben. Ach, frei, da will jeder hinkommen. Aber wie viele würden Jesus nachfolgen, wenn man ihnen die Wahrheit sagen würde und sagen, wenn du Jesus nachfolgst, wirst du der einsamste Mensch auf dieser Welt. Wenn du Jesus nachfolgst, musst du alles hergeben. Wenn du Jesus nachfolgst, hast du nichts mehr zu sagen. Wenn du Jesus nachfolgst, dann kann es sein, dass du geschlagen wirst, dass du verachtet wirst, dass du verspottet wirst, dass mit dir das und das gemacht wird, dass du der letzte Dreck bist und Fußabstreifer für jedermann und ein Müllschlucker. Willst du ihr noch nachfolgen? Wenn du dann immer noch nachfolgen willst, dann bist du echt. Da bist du kein Wendehals. Verstehst du? Dann bist du in der Wahrheit. Dann ist dir die Sache was wert. Und wenn man dir sagt, hört mal, wenn du nachfolgst, Jesus nachfolgst, wirst du gleich um den Kopf kürzer. Wenn du dann immer noch sagst, jawohl, ich lass mich taufen, auch wenn sich deine Großmutter im Grab umdreht, deswegen. Wenn du dich deswegen auch taufen lässt und vor nichts zurückschreckst und vielleicht Hof und Haus und alles verlassen musst und fliehen musst, wie viele Christen sind bisher geflohen und fliehen immer noch auf der Welt? Schau doch diese Nachrichten an aus Ägypten, wo jetzt diese Moslembruderschaften an die Macht kommen. Jetzt müssen die koptischen Christen verlassen, eins nach dem anderen, das Land in Irak. Die größte Katastrophe, als die Amerikaner kamen, die haben so viel Schaden angerichtet, dass nur noch 10% der Christen im Lande nur noch sind und die anderen sind alle abgehauen, weil sie nicht mehr aushalten konnten, den Stress und die Verfolgung und so weiter und den Druck. Also Christsein, wirklicher Christsein ist nicht einfach, auch heute nicht in Deutschland. Ich könnte da Geschichten erzählen, würde mir die Zeit nicht mehr erreichen. Bist du bereit? Trotzdem, dennoch. Für mich war es sehr überwältigend. Ein Pastor, zu dem wir ab und zu mal in den Gottesdienst gingen, muss ich vorstellen. Wir gehen in den Gottesdienst und wir waren angetan von diesem jungen Pastor. Der hat 3 Kinder gehabt. Ich glaube, er hat 3 Kinder. Und seine Frau starb. Und dann, der Predigt dann am Sonntag. Und er hat seine eigene Frau beerdigt und Witwe mit 3 kleinen Kindern. Und wir wollten wissen, was die Predigt sein wird am Sonntag. Was wird der Pastor am Sonntag in der Predigt sagen? Du, das hat uns so überwältigt, so umgehauen. Dann sagt er, dennoch bleibe ich stets an dir. Auch wenn mir Leib und Seele verschmachtet, du bleibst mein Gott und mein Herr. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das sind Christen, die nicht mit Gott hadern. Warum hast du das getan? Warum hast du mir meine Frau genommen und mich als Witwe mit 3 kleinen Kindern zu Hause gelassen? Dennoch bleibe ich stets an dir. Lass uns aufstehen und lass uns keine Wendehälse sein. Ihr versteht uns oder wir haben uns verstanden. Vater, ich danke dir, dass du uns stabil machst im geistlichen Leben, dass du uns stark machst, dass du uns Fundament gibst, auch wenn die Stürme kommen, dass wir unerschütterlich sind, dass wir alles aushalten, alles verkraften, weil du uns stark machst. Nicht wir sind stark, sondern du stärkst uns, du ermutigst uns, du vollendest das, was du in uns angefangen hast. Du bist der Vollender unseres Glaubens. Ich preise dich, Herr, und ich rühme dich von ganzem Herzen heute, dass Menschen, die dein Wort hören und gehört haben, dass sie gestärkt werden. Dennoch bleibe ich stets an dir. Wenn mir Seele, Geist und Leib verschmachten, wenn ich nichts vom Leben habe, dennoch bleibe ich an dir, weil ich dich liebe, weil du so viel für mich getan hast durch Jesus Christus, weil du mich erlöst hast, nicht weil die Dämonen untertan sind und nicht weil die Krankheit verschwunden ist, nein, weil du uns Jesus geschenkt hast und Jesus unser Retter geworden ist. Deshalb folgen wir dir, deshalb lieben wir dich. Wir lieben dich um deiner selbst willen, nicht um deine Vorteile und Vorzüge oder die Segnungen, die wir von dir empfangen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir in allen Dingen nur auf dich schauen und wir wissen, die, die dich lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Du wirst das Blatt eines Tages wenden und es wird alles ganz anders sein. Und wir werden vergessen, dieses kurze irdische Leben und wir werden in der Ewigkeit an diesem irdischen Leben nicht einmal eine Sekunde dran denken und daran erinnern, denn du hast Gutes an uns getan und deine Gedanken waren nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens. Und das sehen und das werden wir erst hernach erfahren. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Amen.